ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Sehr gut. Dann reiten wir los.
Ja.
Oder?
Wie?
Hervorragend. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute Tipps für Teenager. Also nicht allgemein so, ne, sondern Tipps für junge Schreibende, also Menschen, die in jungen Jahren mit diesem kreativen Hobby beginnen. Wir haben ja letzte Folge schon irgendwie festgestellt, dass es auch Leute gibt, die in höherem Alter Anfänger sind.
Genau, ne,
was ja auch nicht schlimm ist. Aber so, darum geht's dann heute nicht.
Wobei ich manchmal die steile These aufstellen würde, dass diese Tipps, die wir haben, auch für Anfänger jedweden Alters irgendwie passen würden. Aber es sind halt jetzt vorwiegend die Tipps, oder jeder von uns hat drei Tipps dabei, die uns als Teenager, Schreibanfänger mit Teenageralter. Meine Güte. Ja, und ich glaube, ich möchte auch mal den Gain von meinem Mikro noch mal ein bisschen runterstellen. Sehe ich hier gerade so. Mach weiter.
Alles klar.
Genau, ja.
Ich rede einfach weiter, du löst deine technischen Probleme, wir sind alle irgendwie professionell hier.
Ja,
wir haben uns dieses Thema überlegt, weil wir wie man in späteren Jahren, im fortgeschrittenen Alter anfängt, irgendwie kreativ zu arbeiten, sich mit seiner Kreativität zu beschäftigen, habe ich jetzt persönlich nicht so den Erfahrungshintergrund, weil ich halt schon sehr früh angefangen habe, zumindest Geschichten zu malen, schreiben, wie auch immer. Ich erzähle das ja immer, mein erster Versuch von Fanfiction waren so Daktari-Strichmännchen-Comics. Die habe ich in der 4. Klasse gemalt. Ich weiß aber nicht. Ja, ist tatsächlich so. Ich weiß aber nicht, ob es diese Schnellhefter noch gibt. Ich habe das dann so Schnellhefterie gemacht, weil ich keine Ahnung hatte, wie Comics tatsächlich aussehen.
Aha.
Deswegen war halt so eine Szene, war halt so ein Blatt.
Aha.
Ne, das hatte auch keine Unterteilungen oder so. Aber das war dann so. Da war dann halt eine Strichmännchen-Szene und dann habe ich darüber den Text geschrieben, den die Figuren sagen, in so großen Sprechblasen und so. Das war...
Das ist ja ganz herzerwärmend.
Oh. Ja, und vor allen Dingen zeigt es jetzt auch, wie alt ich bin, weil ich glaube, Daktari ist wahrscheinlich niemandem mehr ein Begriff.
Ich meine, ich kenn's jetzt auch nicht, also, aber...
Ja gut, aber von dir weiß ich, dass du genauso alt bist wie ich, von daher muss das daran liegen, dass du es nicht konsumiert hast und ich muss mich wenigstens nicht alt fühlen, aber nein, es war, also für diejenigen, die zu jung sind, weil es eine Folge für junge Menschen ist, für diejenigen, die zu jung sind, um zu wissen, was Daktari ist. Daktari war eine Serie über eine Tierarztstation in der Savanne.
Oh.
Das wäre so, ne, so Afrika und so.
Ja. Kam da WhatsApp-Doc her?
Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hatten sie einen Schimpansen und der hieß Judy. Und
einen Löwen,
der hieß Clarence.
Clarence. Ja, ich kenne das aus Memes.
Ja.
Also.
Das war jetzt das millennialste Thing, das du je gesagt hast. Ich kenne das aus Memes. Super.
Ja.
Fängt gut an. Wir sind gut drauf heute.
Ja.
Macht mir jetzt schon Spaß.
Hello, anyway. Fellow young people. Ja.
Genau. Anyway.
Wollen wir als Disclaimer verraten, in welchem Jahr wir 40 werden? Oder?
Nächstes Jahr.
Ja.
Quasi.
Also
wir sind sehr alte Millennials, von daher muss man uns ein bisschen was verzeihen.
Leider zu alt für Gen Z.
Das war jetzt allerdings auch nur ein sehr langer Tangent, der nichts mit irgendwas zu tun hatte, außer um halt dass ich damit illustrieren wollte, dass ich halt schon als Kind angefangen habe, meine eigenen Geschichten zu machen.
Und
wir haben da bestimmt auch schon mal drüber gesprochen.
Also ich konnte mich nicht daran erinnern, dass du mir schon mal von deinem Comics erzählt hast.
Nicht über Daktari, okay. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon mal davon erzählt haben, dass ich den Rosenfriedhof und du die erste Version vom Kunstwerk tatsächlich schon in der Oberstufe angefangen haben zu schreiben und dass wir auf Schreiburlaub waren und Schreibsommerferien und so einen ganzen Kram. Da bin ich ziemlich sicher, dass wir das schon mal erwähnt haben.
Ja, das auf jeden Fall.
Also wir waren quasi noch klein und unbeschwert, naiv und optimistisch, was das angeht, als wir angefangen haben zu schreiben. Was ja durchaus seine Vorteile hat, aber was natürlich auch mit so ganz eigenen Herausforderungen kommt. Deswegen ich dir durchaus zustimmen würde, dass unsere Tipps wahrscheinlich für alle Altersklassen zutreffen, aber so die Situation, wenn man als Teenager sich so einem relativ aufwendigen kreativen Hobby verschreibt, sage ich jetzt mal, sind wahrscheinlich doch noch so ein bisschen andere, als wenn du das halt irgendwie als, weiß ich nicht, als Ü50er anfängst. Da wird dir wahrscheinlich auch irgendwie so das ein oder andere an ungewolltem oder gewolltem Feedback entgegenwehen, aber es ist vielleicht anders geartet, könnte ich mir vorstellen.
Weiß ich nicht. Also die Sache ist ja, dass das irgendwie so mit Kritik umgehen ist ja jetzt auch eher nicht so ein Skill, den man so hier und da und dort lernt. Und Kritik zu geben ist auch eher weniger was, dass andere Leute so lernen. Also das ist mit Sicherheit ein Thema, das auch im höheren Lebensalter noch eine Rolle spielt. Aber ist ja auch egal. Lass uns doch einfach mal zur Sache kommen.
Genau. Ich hatte halt einfach nur so ein bisschen, das war jetzt so, weil unser erster Punkt ist ja so, unsere eigenen Erfahrungen und Backgrounds zu beschreiben. Und ich hatte einfach so ein bisschen, ich habe das Vorurteil, dass wenn ich heute als fast 40-jährige Person zu jemand anderem sage, ich habe dieses neue Hobby und das ist XY, dass mir weniger seltsam belächelndes, ach ja, wie nett für dich, entgegenschlägt, als das noch war, als ich mit 16 gesagt habe, ich habe hier dieses neue Hobby und das ist total toll. Weiß ich nicht. Es ist so ein persönliches Vorurteil, das ich gegenüber unserer Gesellschaft habe.
Nee, es ist, also Teenager werden ja per se gerne belächelt. Das ist ja, Ageismus ist ja schon so ein trendiges Ding irgendwie. Und ja.
Ja, und ich habe gerade so das Gefühl, so im Schreiben überschneidet sich halt so ein gewisser Teil von alles, was Teenager machen, ist prinzipiell irgendwie so ein bisschen doof und so ein bisschen lächerlich.
Vor allem, wenn es Mädchen sind.
Und Literatur ist ja sowas Heiliges, Hochtrabendes, was wir dringend schützen müssen. Habe ich so das Gefühl, diese Intersektion ist ziemlich schwierig manchmal.
Ja. Vor allem Mädchen und wenn sie dann auch noch Fanfiction schreiben zu irgendeiner Boyband, oh mein Gott, das kann ja schon nichts werden. Das ist irgendwie, da hat man es dann schon schwer, wenn man irgendwie sich an Leute wenden möchte, die älter sind als man selber, beziehungsweise halt davon erzählt.
Und ich meine, gut, so. Fanfiction ist halt tatsächlich, ja, da haben wir ja eine ganze Folge zu gemacht, ist wahrscheinlich auch, ist, je nachdem, was du für Fanfiction machst, ist das auch schwierig, das mit 40 zu machen. Ja, weil wenn du mit 40 sagst, so, ja, hier, ich schreibe irgendwie total gerne Vampire Diary Fanfiction, dann bist du wahrscheinlich bei vielen Leuten auch schon wieder unten durch, so nach dem Motto, hast du kein echtes Leben. Aber
ja,
gut, da haben wir ja in unserer Fanfiction-Folge ja zu erzählt, von daher.
Ja. Ja, wobei ja die Twilight Moms sind ja irgendwie so ein ganz eigenes Biest auch nochmal. Also ja. Aber,
ja gut, aber ich meine, das liegt daran, dass Twilight schon 20 Jahre alt ist. Ne?
Oh mein
also die
Gott,
Leute,
das
die das als Teenager toll fanden, die sind heutzutage auch schon fast 40.
Scheiße, ist das echt schon so alt?
Ja. Es ist leider so. Ah. Anyway, wir wollten aber keine Folge darüber machen, dass wir uns alt fühlen. Wir wollten eine Folge dazu machen, was wir unseren eigenen jüngeren Ichs als Tipps gerne mitgeben würden, wenn denn tatsächlich mal jemand die Zeitmaschine endlich erfinden könnte.
Aha.
war so unser Ansatz jetzt, weil es ist natürlich schwierig, sich nochmal so komplett zurückzuversetzen, wie es war, sich als 16-jähriger Teenager zu fühlen. Aber trotzdem ist es trotzdem finde ich es halt immer schön, sich zu denken, so, ach, könnte ich nochmal zurückgehen und diesem armen Kind, das irgendwie so verunsichert war durch den ganzen Scheiß, den andere Leute ihm erzählt haben, doch einfach nur die Hand auf die Schulter legen und sagen, ja, alles wird gut.
Learn from my fails.
Ja, so ungefähr. Genau. Von daher machen wir das heute mal als Selbstprojektion. Also wir haben uns Tipps überlegt, die wir unserem eigenen jüngeren Ich irgendwie gerne angedeihen lassen würden und schließen dann hart von uns auf andere und hoffen, dass das auch anderen Leuten was hilft.
Genau.
So.
Ja.
Dann fang doch mal mit deinem ersten Tipp an. Ich habe jetzt schon wieder so viel geredet.
Ja, ich habe mich auch hier schon mental darauf vorbereitet, dass du mich anfangen lässt, nachdem du hier wieder das lange Intro gesprochen hast.
Ja.
Ja, mein erster Tipp, ich meine, wir haben zu den Themen auch eigene Folgen gemacht, deshalb will ich die nur so kurz ein bisschen ansprechen und das mehr so Nähkästchen-mäßig machen, nämlich Inspiration kommt dann, wenn man sie ruft. Also Inspiration ist nichts, das passiert, wenn man drauf wartet. Und deshalb ist es am besten, wenn man Probleme aktiv angeht und nicht irgendwie da sitzt und sich denkt, oh nein, ich habe ein Problem, jetzt warte ich drauf, dass mir eine Lösung einfällt, sondern nein, setz dich hin, nimm dir einen Stift, nimm dir ein Blatt Papier und frage dich, was denn das Problem sein könnte und wie du es lösen könntest, weil das ist, also mittlerweile ist mir das mit dieser aktiven Problemlösung in Fleisch und Blut übergegangen. Das hat jetzt auch so einige Jahre gedauert, so 5 Jahre
ungefähr. Deswegen es auch 4 Jahre gedauert hat, bis wir unsere Problemlösungslistenfolge gemacht haben. Entschuldigung,
ja,
musst du noch mal kurz drauf rumreiten.
Ja, aber jedenfalls, da habe ich noch in der alten Wohnung gewohnt. Da habe ich dieses Buch von der Nazi-Braut Dorothea Brande gelesen. Schriftsteller werden. Und diesem braunen Hirn ist doch eine Sinn auf der Scheiße ist doch ein kleines Blümchen gewachsen. Nämlich, dass man nicht auf Inspiration warten muss. Und ja, wie gesagt, wir haben da dicke Themen, dicke Folgen zugemacht, die sich nur mit Inspirationsfindung und mit Problemlösung beschäftigen. Aber das.
Ich glaube, ganz im ersten Jahr vom Podcast haben wir auch eine ganze Folge zum Mythos Schreibblockade gemacht, oder? Ich glaube,
genau,
da sind wir auch schon die ganze Zeit
genau,
darauf umgeritten.
Ja, aber es ist halt irgendwie ein riesiges Thema und es wird auch immer, man redet da so gegen diesen Mythos vom leidenden Künstler an und wie du sagst, von der Schreibblockade, gegen die man nichts machen kann, außer am Boden zu liegen, in einer fetalen Position und leise zu weinen. Was aber halt nicht stimmt. Und ich habe halt so viel als Teenager auch schon so viel Zeit irgendwie damit zugebracht, festzuhängen und nicht weiterzukommen und habe Wochen und Monate da gesessen und mich gegrämt, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht, anstatt. Und im Nachhinein denke ich mir auch so, man hätte schon auch selber drauf kommen können. So ein bisschen das vielleicht.
Ja, aber hinterher ist man immer schlauer.
Hinterher ist
kommt
man
einem
immer
die
schlauer.
Lösung immer einfach vor.
Und das ist halt einfach wie mit so anderen gesellschaftlichen Mythen und anderem gesellschaftlichen toxischen, destruktiven Scheiß. Das hat man irgendwie im Hirn und man denkt, das ist halt so, dass Inspiration, wenn man irgendwie Inspiration ruft, dann ist das ja künstlich und dann ist das ja gezwungen und dann ist das ja nicht mehr irgendwie, es ist künstlich und nicht mehr Kunst, nicht mehr natürliche, organische, gewachsene Kunst, frei von Pestiziden und Wachstumshormonen oder was weiß ich was. Aber das ist halt nicht so. Und ich meine, für mich fühlt sich das Schreiben auch immer so ein bisschen wie so eine Forschungsexpedition an, wo ich halt so irgendwie versuche rauszufinden, was wirklich passiert ist. Und es ist halt so, dass ich Ja, ich finde halt entweder langsamer raus, was passiert ist, oder ich finde es schneller raus. Und ja, letzten Endes würde ich es gerne schneller rausfinden, weil ich dann weniger Zeit damit verbringe, irgendwie traurig und deprimiert darüber zu sein, dass ich gerade irgendwie nicht arbeiten kann, weil ich feststecke. Und ja, ich schaue hier jetzt gerade auf den Szenenindex, den ich irgendwie, wo ich vorgestern habe ich den ganzen Tag da rein investiert, nochmal das gesamte Buch durchzugehen und für jedes einzelne Kapitel mir so ein paar Notizen nochmal zu machen, um nochmal einen Überblick zu kriegen. Und das sind halt so Dinge, die hätte ich vor 5 Jahren schon nicht gemacht. Da hätte ich die Zeit nicht rein investiert. Ich wäre zum Teil auch gar nicht auf die Idee gekommen. Und ja, damit würde ich, wenn ich jetzt noch weiter darüber rede, würde ich schon auf meinen dritten Tipp kommen. Von daher würde ich an dieser Stelle mal an dich übergeben.
Und das ist voll in Ordnung.
Falls du noch irgendwas zu diesem Thema beizutragen hast oder deinen eigenen.
Ja, es spielt so ein bisschen in meinen ersten Punkt auch rein. Weil mein erster Punkt ist halt dieses, es gibt kein Geheimrezept. Das würde ich halt gerne meinem jüngeren Ich irgendwie so auf so ein riesiges Post-it schreiben und oben irgendwo an den Rechner kleben.
Aha, hast du so lange danach gesucht?
Naja, ich habe das ja bestimmt schon mal erzählt, dass als ich anfangen wollte, dann tatsächlich irgendwie so eine eigene Geschichte zu machen. Also ich habe ja den größten Teil von Fanfiction habe ich ja übersprungen. Aha. Also ne, außer halt so ein bisschen Daktari-Fanfiction und halt so ein bisschen, keine Ahnung, Self-Insert. Ach, wie wäre es, wenn ich irgendwie meinen Lieblingsstar treffen würde, bla. Mhm. Dass ich halt irgendwie mit meiner damals besten Freundin halt hin und her geschoben habe. Habe ich ja das größtenteils übersprungen und bin halt gleich von, ach naja, ich finde ja eigentlich Bücher ganz toll, zu, ich könnte ja irgendwie so diese super komplexe Story schreiben, die ich mal so halb geträumt habe, so übergegangen. Aha. Und ich habe das ja mit Sicherheit schon mal erzählt. Ich hatte halt damals sehr große Hemmungen, das zu tun, weil ich halt einfach so dieses innere Gefühl hatte, so du musst dich erstmal rigoros vorbereiten, bevor du das überhaupt irgendwie anfangen darfst, weil das ne ist ja irgendwie so, und habe halt irgendwie ewig viele Bücher gelesen von Leuten, also von AutorInnen, die mir halt irgendwie gefielen, und habe mir halt super viele Notizen gemacht, was mir daran gefällt und was mir daran nicht gefällt und wie das gemacht ist und bla, was natürlich auch eine clevere Idee war. Ich möchte jetzt meinem jüngeren Ich zumindest mal attestieren, dass das clever war und dass das zumindest dazu geführt hat, dass ich einen Abschluss in Literaturwissenschaft gemacht habe, 10 Jahre später. Aha. Aber ne, es war halt so alles dieses, du musst das halt alles erst in dich aufsaugen, wie man das perfekt macht, und dann darfst du das erst anfangen. Das ist ja auch, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, der Rosenfriedhof hatte ja auch, also ich war, damals hieß es nicht der Rosenfriedhof, ich habe aber den ersten Titel vergessen, ich habe ihn aus meinem Hirn gelöscht, ich weiß ihn nicht mehr. Aha. Anyway, ich hatte ja diesen dicken Schnellhefter, da kam wieder der Schnellhefter, ne? So kommen wir wieder von Daktari zu, ne? Klar. Diesen dicken Schnellhefter mit Notizen, wo wirklich jede einzelne Szene, jedes Gespräch, was wer sagt, wann, wie, wo, was passiert, erstmal so handschriftlich aufgeschrieben war, weil ich das Gefühl hatte, das muss ich machen. Ansonsten wird das ja nichts. Ich hatte halt wirklich so diesen Anspruch oder diese falsche Vorstellung davon, wie kreative Arbeit funktioniert, dass ich halt dachte, du musst dich quasi so komplett absichern, weil ansonsten ist das alles total bedrohlich und irgendwie total überwältigend und überfordernd und bla. Also, ne, ich hatte so, und das finde ich halt heutzutage, wenn ich drüber nachdenke, finde ich das total traurig. Mhm. Weil das halt irgendwie mit so viel Angst befrachtet war. Und ich weiß gar nicht, warum. Also, ne, ich komme in dieses Mindset halt heutzutage gar nicht mehr rein und frage mich so, ja, aber was wäre denn passiert? Was habe ich denn befürchtet, dass da passiert, wenn irgendwas nicht von Anfang an total super ist? Mhm. Kommen wir auch gleich nochmal zu in meinem dritten Punkt. Aber ja, und das fühlt sich halt heutzutage nicht mehr so an, als hätte mir das damals Spaß gemacht. Zumindest zu Anfang, zumindest bis ich dann halt irgendwann festgestellt habe, so hey, so formulieren und irgendwie so ne, Szenen konstruieren und Ideen austauschen und Feedback hin und her werfen, ist ja tatsächlich was, das auch Spaß machen kann. Mhm. Ja, fühlt sich das aus der heutigen Perspektive für mich halt nicht mehr so wirklich an, als hätte ich da irgendwie was entdeckt, was mir Spaß macht, sondern ich hatte halt irgendwas entdeckt, was ich gerne machen wollte, was aber mit furchtbar vielen Fallen und Fallstricken halt irgendwie beladen war. Und ich mir denke, aber warum denn? Aber warum denn? Mhm. Und ich fürchte, dass das halt auch was damit zu tun hat, was ich eben schon sagte, dass man halt so ein bisschen, ne, immer so vermittelt bekommt, dass Literatur ist halt irgendwie was Großes und Tiefsinniges und Heiliges und bla. Und so ein Buch entspringt halt dem Hirn des Schaffenden als vorgefertigte Einheit. Ne, das ist ja auch immer das. Wir haben eine ganze Folge zu dämlichen Schriftsteller-Klischees gemacht, die uns auf die Palme treiben. Und das ist halt so eins von denen, die mich auf die Palme treiben, weil ich es dafür verantwortlich mache, dass ich damals so ein verängstigter Teenager war. Ne, so dieses Autor, Schreibmaschine, Buch, Bestseller. Kein Schritt dazwischen. Alles muss so vorgefertigt und perfekt aus deinem Hirn auf die Seite springen. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann ist das offensichtlich ein Scheitern. Und das ist ganz schlimm. Und
das ist sehr interessant.
Ja, und es hat halt wirklich tatsächlich so, glaube ich, die lange, lange Pause gebraucht, die ich ja zwischen der ersten Version vom Rosenfriedhof und dann dem, dass ich irgendwie wieder angefangen habe zu schreiben, das waren ja fast 10 Jahre, wo ich an der Uni war, das hat es tatsächlich gebraucht, um so eine innere Fuck-this-Shit-Einstellung zu entwickeln. Also da hat mir die Uni tatsächlich geholfen, weil die Uni hat mich so frustriert, dass ich irgendwann gedacht habe, so Autoritäten können mir den Buckel runterrutschen. Aha. Und wenn du sagst, das muss ich so machen, dann will ich das aus Prinzip anders machen. nur weil ich es kann. Aha. Und watch me, das hat tatsächlich... ja, man sollte nie die völlig motivierende Wirkung von Trotz unterschätzen. Weil das hat tatsächlich insofern geholfen, dass ich halt festgestellt habe, so ja, okay, offensichtlich gibt es kein Patentrezept. Und nur weil dieser Typ im Internet oder dieser Typ in diesem Ratgeber halt behauptet, man müsste das so und so machen, will ich das aus Prinzip anders machen. Ich meine, das hat auch nicht immer geholfen, weil manche Tipps sind auch tatsächlich gut. Also so eine völlige Anti-Haltung ist auch nicht besonders hilfreich. Aber man muss sich vielleicht so durch verschiedene Extreme halt irgendwie dem goldenen Mittelweg halt irgendwie so annähern, ne, so. Mhm. Und naja, heutzutage würde ich halt gerne einfach zurückgehen und mir dieses ganze Angst und völlig sinnlos mit Sorgen befrachtete Gebrassel einfach ersparen und halt einfach sagen, so such dir doch das, was für dich funktioniert. Es gibt kein Patentrezept. Der richtige Weg, irgendwas zu tun, ist der Weg, der für dich funktioniert. Mhm. Punkt. Und wenn das jemand anders macht, dann ist das schön für ihn. Wenn das für ihn funktioniert, fein. Und wenn das jemand doof findet, dann ist das deren Problem und nicht deins. Und ja, ich meine, es ist auf der einen Seite natürlich auch sowas, wenn jetzt jemand kommt und dir das einfach sagt, dann hilft dir das eventuell nicht, das zu fühlen so, ne, und umzusetzen sofort und sowas. Von daher ist es vielleicht auch eine etwas naive Vorstellung, dass man diese ganzen schmerzhaften Erfahrungsprozesse halt irgendwie abkürzen könnte, aber zumindest könnte ich darauf hinweisen, das Einzige, was dir wirklich dabei hilft, besser zu werden, ist es zu machen. Mhm. Weil das ist halt das, was ich 10 Jahre einfach verpasst habe. Ich hätte diese 10 Jahre nutzen können, um einfach in meinem Tempo und in meinem Prozess und in ne, in dem, was mir Spaß macht, einfach besser zu werden, dadurch, dass ich es mache. Aber habe ich halt nicht, weil ich halt immer noch dieser Vorstellung lange Zeit nachhing, dass wenn ich es nicht irgendwie hardcore plotten kann von A bis Z, dann darf ich es nicht anfangen. Und ja, war halt irgendwie am Ende des Tages war es mehr oder weniger auch so ein bisschen Zeitverschwendung. Naja, okay, es war Raum zum geistigen Reifen, bla. Aber ich hätte in der Zeit halt tatsächlich irgendwie was Arbeit getan gekriegt haben können, anstatt irgendwie darauf zu warten, dass das Universum, ne, und da komme ich so ein bisschen zu deinem ersten Punkt zurück, dass mir das Universum irgendwie eine reine, unverfälschte Inspiration schenkt, die mich jetzt irgendwie in die Lage versetzt, ein reines, perfektes Manuskript zu produzieren. Dass das nicht so funktioniert, hat halt irgendwie sehr lange gedauert, einzusehen.
Tja. Ja, das ist interessant. Sorry. Das ist durchaus...
Ja, nee, du, es ist voll okay. Ich langweile mich selber manchmal, wenn ich so lange rede.
Ich langweile mich überhaupt nicht. Ich musste nur gähnen. Nee, weil bei mir war das so der Gedanke, dass ich, ja, ich fange halt jetzt an und ich muss halt dazulernen und ausprobieren und das ist zuerst noch nicht gut und dann arbeite ich dran und mache es besser. Das war irgendwie so mein Mindset, also das Gefühl, dass ich irgendwie vom ersten Moment an irgendwas Perfektes ausscheißen muss, den Gedanken hatte ich nie. Und also bei mir war es eher, und das wäre dann jetzt mein zweiter Punkt. Und ich habe ja in meiner frühen Anfangszeit habe ich wirklich obsessiv überarbeitet. Die Ela kann da ein Lied von singen. Ich habe es schon öfter erzählt, dass ich ihr dieses Buch insgesamt bestimmt dreimal, viermal oder so in kompletter Länge praktisch vorgelesen habe, weil ich ihr immer wieder neue Szenen, wenn ich die geschrieben habe. Und dann habe ich sie überarbeitet und habe ich es Ela nochmal vorgelesen. Und so.
Damals gab es noch keine Flatrates. Ja. Ich möchte kurz darauf hin, also ne, für auch, ne, das ist eine Folge für junge Menschen. Aha. Es gab eine Zeit, in der Telefonieren teuer war.
Ja, und in dieser Zeit.
Weil es keine Flatrates gab. Und in dieser Zeit haben wir es tatsächlich ab und zu geschafft, irgendwie von einem Wochenende 20 Stunden zu telefonieren oder so.
Ja, wir haben...
Also das Wochenende hat 48 Stunden und wir haben, glaube ich, 19 davon irgendwie nur am Telefon gehangen.
Also wir haben auf jeden Fall mal einen Monat ungefähr 48 Stunden telefoniert, weil irgendwann kam mein Vater mit der Telefonrechnung hoch und meinte so, hör mal hier, 24 Stunden, die du diese Nummer angerufen hast, der Ela. Und da wir uns immer abgewechselt haben mit Anrufen, ist davon auszugehen, dass wir zwei
komplette Tage... Habe ich dieselbe unschöne Unterhaltung mit meinen Eltern auch geführt, ja.
Genau, ja.
Als es dann irgendwann Handys gab, war es sogar noch schlimmer. Da habe ich tatsächlich irgendwann mal die Drohung bekommen, dass mein Handy irgendwie geschreddert wird, wenn ich nicht anfange, irgendwie weniger kostspielige Rechnungen zu produzieren. Also man muss auch mal sagen, wir leben heutzutage in einer sehr einfachen Welt, was so die Kommunikation ist. Es ist vielleicht auch nicht immer gut, dass man sich ständig mit anderen Leuten irgendwie austauschen kann. Das kann auch ein bisschen anstrengend sein, aber es kostet zumindest keine 200 Euro mehr, sich halt irgendwie längerfristig über ein Buchprojekt auszutauschen.
Genau.
Das ist auch tatsächlich mal was man positiv hervorheben muss. Es tut mir leid, fahre fort.
Wir hatten auf jeden Fall eine teure Freundschaft zu dieser Zeit.
Ja,
aber jedenfalls, ich habe obsessiv, bevor ich eine neue Szene angefangen habe zu schreiben, habe ich alles, was ich davor geschrieben habe, vom ersten Satz an, nochmal drüber gelesen. Und die Sache ist, beim Drüberlesen, das kennt ihr vielleicht auch selber, wenn man im Text am Computer drüber liest, man formuliert ständig wieder um. Und hier noch was und da noch was und dort noch was. Das heißt, bis ich dann die nächste Szene schreiben konnte, habe ich irgendwie noch mal 3 Wochen mit Überarbeiten zugebracht. Und das mit jeder neuen Szene wurde das dann wieder länger und länger und länger. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich die ganze Zeit immer nach jeder einzelnen Szene gemacht habe, aber ich hatte immer wieder die Unsicherheit und war immer wieder das war meine Angst am Anfang des Schreibens, dass ich noch irgendeinen Fehler in den früheren Kapiteln übersehen habe und dass, wenn ich diesen Fehler übersehen habe und dann alles, was ich danach schreibe, auf diesem Fehler aufbaue, ich dann alles danach nochmal neu schreiben muss. Weil, und das ist jetzt, bin ich in dieser Hinsicht vergleichsweise entspannt. Also es ist mein jetziger Überarbeitungsplan ist so, dass ich halt jeden Tag, wenn ich anfange, irgendwie nochmal so drüber gucke, was ich am letzten Tag geschrieben habe. Und am Anfang des Monats mich immer noch mal hinsetze und so, ja, ich mache das so nach Gefühl und scroll dann so ein bisschen durch den Text durch, bis ich so denke, so, ach ja, ab hier habe ich Bock, noch mal drüber zu gucken. Und das lasse ich mir dann von meinem Rechner noch mal vorlesen. Und am Ende am Anfang jeden Jahres lasse ich mir noch mal komplett von meinem Computer alles vorlesen von Anfang an, was ich geschrieben hatte. Also ich überarbeite immer noch vergleichsweise viel, aber halt auch, um den Text in meinen Kopf zu kriegen und das zu lernen. Also das ist jetzt nicht mehr getrieben von der Angst, oh mein Gott, was, wenn ich da was übersehen habe und dann muss ich alles nochmal neu schreiben, weil mittlerweile weiß ich, und das ist der Tipp nach dieser langen Vorrede, jedes Problem ist lösbar. Das ist, und das hängt mit dem ersten Tipp zusammen, weil, ne, dann, wenn du denkst so, oh mein Gott, da ist ein Problem und ich muss jetzt darauf warten, dass irgendwie mir aus heiterem Himmel eine Lösung zufällt, dann ist natürlich jedes Problem eine große Sache, weil das potenziell kann das mich für Monate lahmlegen, weil ich monatelang auf die verdammte Lösung für dieses Problem warten muss. Während, wenn ich halt hingehe und weiß, okay, Probleme lösen ist ein aktiver Vorgang, und Inspiration und die Idee dazu kommt mir dann, wenn ich mich mit dem Problem beschäftige, führt halt dazu, und das war so, als ich damit angefangen habe, war das immer so eine geile Sache. Also ich habe es immer wieder dann vergessen und habe dann länger rumgesessen, bis mir irgendwann auffiel, so, Moment, ich könnte mich ja aktiv irgendwie mit diesem Problem beschäftigen und das irgendwie ja aufschreiben. Und ja, aber das war dann immer so, so eine Erleichterung, dass ich irgendwie jetzt mal eben in 10 Minuten mich hier hingesetzt mit einem Zettel und Stift und in 10 Minuten ein Problem gelöst, an dem ich sonst wochenlang irgendwie da drauf gewartet hätte, dass das von alleine kommt und irgendwie das in meinem Kopf hin und her gewälzt hätte und mit meinem irgendwie begrenzten Arbeitsspeicher versucht, das irgendwie zu bearbeiten, anstatt es auf Papier zu schreiben und meine Gedanken zu sortieren und das übersichtlich zu machen und so. Und ja, diese Erfahrung, dass jedes Problem irgendwie lösbar ist. Gut, vielleicht ist es aufwendig, vielleicht ist es umständlich, vielleicht ist es ein bisschen nervig, aber ein Problem gelöst zu haben, ist immer ein gutes Gefühl. Und ja, je aufwendiger es ist und je mehr es wehtut, desto schöner ist es, wenn dann der Schmerz nachlässt und man es gelöst hat. Und es ist ja auch immer schön, ein Problem ausgeräumt zu haben und so. Und ja, das hat mein Leben deutlich produktiver auch gemacht, weil ich halt jetzt nicht mehr diese ständige Angst habe. Das, oh mein Gott, wenn ich da was übersehen habe. Ja, okay, wenn ich da was übersehen habe, dann gehe ich halt hin und ändere diesen Teil. Und dann ist das unter Umständen so, dass ich in späteren Szenen hier und da und dort noch was einfügen muss. Aber ich meine, ich habe Louis im ersten Akt praktisch komplett umgeschrieben. So von seinem persönlichen Auftreten her. Was natürlich sich auf seine Beziehung zu Joanna und Joannas Beziehung zu ihm ausgewirkt hat. Und da musste ich dann auch im zweiten Akt noch Dinge anpassen und habe jetzt auch im dritten Akt noch mit gewissen Änderungen so in Nuancen zu tun. Weil ich das aber, ja, das sind halt alles lösbare Probleme. Da komme ich irgendwann zu der Szene, wo das dann irgendwie nicht mehr wirklich passt und dann ändere ich das halt. Ja. Wenn ich nicht weiß, wie ich es ändern soll, nehme ich einen Zettel und einen Stift und schreibe hin, wie soll ich denn jetzt diese Szene ändern? Was ist denn jetzt genau das Problem? Und das ist einfach sehr schön. Und ich denke mal, das ist jetzt auch sowas, dass, wie man das mit den Geheimrezepten, das ist, okay, das kann man im Kopf wissen, aber das dann wirklich, wirklich emotional auch zu fühlen. dass man da loslässt, ist nochmal eine andere Sache. Aber ja, auf jeden Fall Problemlösung als was Aktives anzugehen, hilft auf jeden Fall dabei, weil man halt nicht irgendwie, ja, es ist halt was Aktives. Es ist was, man hat Agency. Wie ein Charakter, wie ein Charakter in der Geschichte, man kriegt auf einmal Agency. Du bist nicht mehr lahmgelegt von einem ungelösten Problem, sondern du weißt, was du tun kannst. Und das, so viel Freiheit. So viel Entspannung, so viel gelösteres Schreiben. Das ist wirklich. Also das sind zwei, da, also wenn ich das meinem jüngeren Ich hätte sagen können, das hätte ich sehr gerne getan. Dann.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite. Ist tatsächlich aber ja auch was, dass sich so durch Übung allerdings auch so ein bisschen manifestiert. Ne? Also
ja,
so
ja, die, klar.
Also das emotionale Vertrauen dazu, dass das tatsächlich auch so ist. Aber ich glaube trotzdem, es hätte geholfen. Also wenn man einfach mal so Ideen in den Kopf gesetzt bekommt, auch wenn man die emotional nicht sofort irgendwie glaubt, man hat es aber zumindest schon mal gehört.
Ja. Ja. Jetzt bist du wieder da.
Ja, ich ziehe jetzt einfach mal meinen dritten Punkt vor, weil der gerade irgendwie thematisch besser passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Perfektion ist der Feind von Gut, weil das halt auch so ein bisschen einhakt in dieses, oh mein Gott, aber was ist, wenn ich irgendwas übersehen habe? Aber oh mein Gott, was ist, wenn das irgendwie nicht funktioniert? Oh mein Gott, was ist das? Was ist, wenn das irgendwer doof findet? Gehörte halt auch in diesen ganzen Komplex von Bücher sind was Heiliges und was Tolles, was halt irgendwie in die Existenz ploppt, ohne dass da irgendwer jemals irgendwas über. Nein, ich war nicht so naiv, dass ich dachte, dass niemand niemals irgendwas überarbeitet. Also das jetzt nicht. Aber ich hatte halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man nicht einfach hingehen, ne, so dieses, das sind wir wieder bei den Memes, ne? Man kann nicht einfach nach Mordor gehen. So, man kann nicht einfach hingehen und halt so ein Buch schreiben. Das ist halt irgendwie ein sehr schwieriger, diffiziler Prozess. Und die Leute, die das können, sind bestimmt viel besser als ich und viel klüger als ich und überhaupt irgendwie so höhere Lebensformen so ungefähr. Naja, das nicht ganz, aber ne, ich hatte halt so das Gefühl, was ist, wenn ich selber gar nicht sehe, wie unzulänglich ich eigentlich bin? Was ist, wenn das alles doof ist? Das war so immer so der Gedanke im Hinterkopf. Und der natürlich auch dieses ganze Hyperplotting dieses ganze Überdenken von irgendwas natürlich angefacht hat. So einfach so dieses, was ist, wenn ich einfach so nur selber nicht sehe, wie scheiße das ist? So. Und ich würde einfach gerne hingehen. Wie gesagt, habe ich ja einfach mit diesem armen Kind einfach so die Hand auf die Schulter legen und sagen, es gibt keine perfekte Kunst. Und das ist überhaupt nicht schlimm. So, weil ich habe natürlich auch den Kardinalsfehler gemacht, den man nur machen kann. Ne? Mit diesem ganzen, ich nehme jetzt all meine Lieblingsbücher mit in Urlaub. Das war damals mein Masterplan. Ich nehme alle meine Lieblingsbücher mit in Skiurlaub. Meine Eltern wollten Skiurlaub machen. Das war so. Das ist meine Origin-Story für den Rosenfriedhof. Meine Eltern wollten den Skiurlaub und ich hasse Skifahren.
Weil du keinen Gleichgewichtssinn hast.
Weil ich keinen Gleichgewichtssinn habe und weil ich Höhenangst habe. Das heißt also, mich oben auf einen Berg zu setzen, ist halt prinzipiell das Schlimmste, was man mir antun kann.
Und auch noch im Skilift zu fahren, so 10 Meter über den Bergspitzen. Bist du dann im Hotel geblieben?
Ja, ich bin dann im Hotel geblieben. Es war halt so der Deal, dass meine Eltern und mein Bruder, also die wollten noch meinen Bruder für Skifahren begeistern. Ich weiß nicht, ob es ihnen gelungen ist, ehrlich gesagt, weil ich war ja nicht dabei. Aber der Deal war halt, wir fahren alle zusammen in Urlaub. Ich muss nicht Skifahren, weil das hatten sie irgendwann aufgegeben, mich dazu zu zwingen, das immer versuchen zu wollen zu müssen. Weil ich irgendwann gesagt habe, wenn ihr mich weiter dazu zwingt, dann brauche ich nicht nur eine Therapie, sondern dann beschwere ich mich auch bei irgendwem wegen Kindesmisshandlung.
Ei, ei, ei.
Nein, nicht ganz. nicht ganz ernst gemeint. Aber Ich fand's halt grauenvoll. Und irgendwann haben meine Eltern eingesehen, dass ich das grauenvoll finde. Und das nur, weil ich irgendwas mit 2 Jahren gut fand, ich das mit 16 nicht mehr toll finden muss. Mhm. So. Und der Deal war, ich darf im Hotel bleiben, wenn ich mich um den Hund kümmere. Das heißt, ich bin halt mit unserem Terrier, den wir damals hatten, halt irgendwie sehr lange immer im Schnee rumgewandert. Damals war sie auch noch jung und gesund und sportlich.
War das dann, Jackie?
Jackie. Ja, genau. Yeah. Jackie, der Jack Russell Terrier. So kreativ waren wir damals. Anyway, auf jeden Fall, das war der Deal. Ich muss mit dem Hund spazieren gehen und den Hund bespaßen. Aber dafür muss ich nicht Skifahren. So. Und mein Masterplan war, ich nehme all meine Lieblingsbücher mit und die werde ich alle in diesem Urlaub lesen und mir dann halt rausschreiben, was daran großartig ist. Mhm. Und dann werde ich versuchen, das zu replizieren. Das heißt, ich habe also schon in der Gestation des Rosenfriedhofs den Kardinalsfehler gemacht, mich mit dem, was ich für das Beste ever hielt, vergleichen zu wollen.
Ja.
Also, wenn man so ein Setting up for failure Graph irgendwie malen wollte, könnte man ihn an diesem Punkt ansetzen, weil das war die schlechteste Idee, die ich jemals hatte.
Auf der anderen Seite, ich meine, ich hatte ja mal, ich wollte ja irgendwie, dass mein Buch eine bestimmte Atmosphäre hat und wusste nicht, wie genau mache ich das. Und dann habe ich mir ein Buch genommen, von dem ich weiß, dass es diese Atmosphäre hat. Und dann habe ich geguckt, wie hat die Autorin da diese Atmosphäre erzeugt. Und dann habe ich das verstanden und dann habe ich das auch so gemacht. Also,
wie gesagt, prinzipiell fand ich, also ne, das ist auf jeden Fall richtig. Deswegen habe ich ja eingangs gesagt, ich habe halt Literaturwissenschaft studiert irgendwann, weil das mit diesem, du guckst dir an, was die Leute gut machen oder was dir gut gefällt und dann versuchst du das irgendwie, ne? So, dieses Lernkonzept ist überhaupt nicht das Problem, sondern der, ne, so dieses, okay, hier hast du dieses Ding, was du für total super hältst. Und wenn deine Geschichte nicht auf Anhieb genauso gut ist, dann ist das alles Kacke. Ja. Und dann kannst du es gleich lassen. Ne, so dieses, das ist das Problem. Dieses Mindset ist das Problem. Nicht die praktische Herangehensweise. Aha. Die praktische Herangehensweise war tatsächlich sehr hilfreich.
Ja.
Aber es wäre ja viel zu einfach, wenn man einfach die hilfreichen Dinge übernehmen würde, ohne sich gleich wieder mit so einem fucking unhilfreichen Mindset zu überfrachten. Aber da, ne?
Ja.
Es könnte so einfach sein, ist es aber nicht.
Ja.
Doch, nee. Jetzt habe ich einen Ohrwurm.
Wenn das mal alles so einfach wäre.
Ja, ich war jetzt bei Infanta 4, aber ist egal. Ja, kommt auch selber raus. Ne, jedenfalls, von daher, ne, neben das Post-it, mit dem es gibt kein Geheimrezept, käme dann das Post-it. Perfekt ist der Feind von gut. Weil die Sache ist halt auch einfach, ich war auch am Anfang so. Ich habe halt jeden einzelnen Satz habe ich so 500.000 Mal überarbeitet. 500.000 Mal so, kannst du das so machen? Und oh mein Gott, und ist das nicht so besser? Und ist nicht dieses Wort besser als jenes Wort? Und irgendwann erreichst du so einen Punkt, an dem ein Text einfach überarbeitet ist.
Ja.
Weil irgendwann erreichst du so einen Punkt, an dem die Worte keine Bedeutung mehr haben. Weil du sie so oft einfach nur wiederholt und wiederholt und wieder. Das kann man mit jedem beliebigen Wort machen. Jedes beliebige Wort, das man sehr oft wiederholt, verliert jeglichen Sinn.
Ja.
Und dann fällt es einem auf, das ist eigentlich nur eine sehr seltsame Aneinanderreihung von Silben. Eiweiß, 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 Eiweiß. Das verliert halt jeglichen Sinn.
Ja, das war jetzt auch eine der wichtigsten Lektionen, die ich so ein bisschen aus meiner Zusammenarbeit mit Corinna gelernt habe, weil wir haben zusammen 3 Bücher geschrieben, irgendwie insgesamt 1600 Seiten oder sowas, also richtig viel. Und wir haben halt so überarbeitet, dass ich habe den Text drüber gelesen und habe Corinna Anmerkungen gemacht und halt auch sehr viel hin und her formuliert. Und Corinna hat dann des Öfteren mal gemeint, so, ja, jetzt sagst du mir, dass ich das wieder zurückändern soll. Bei der letzten Überarbeitung hast du mir gesagt, dass ich es in die andere Richtung machen soll. Und das ist
das ist das, was passiert.
Genau, und das ist halt des Öfteren vorgekommen. Und ich habe mich dann gefragt, so, Wie oft mache ich das wohl in meinen eigenen Texten, dass ich da sitze und nee, jetzt muss ich es nochmal überarbeiten und dann stelle ich es wieder hin und dann stelle ich es wieder um und dann stelle ich es wieder hin und dann stelle ich es wieder um, anstatt einfach zu akzeptieren, dass manche Formulierungen sind einfach scheiße. Manche Sachen sind einfach, manche Sachen sind einfach nicht so geil.
Ich muss nicht jedes Wort Perfektion atmen. Es ist halt einfach so, in diesem Satz passiert einfach ein wichtiges Ding. Dieser Satz muss einfach da sein. Der Mensch, der diesen Satz sagt, der sagt den jetzt einfach so. Und es ist wichtig, dass er da steht, weil wenn man ihn weglässt, dann macht der Rest keinen Sinn. Aber der muss nicht, das muss nicht jedes einzelne Wort Genialität atmen, damit eine Geschichte funktioniert. Ja. Und das war halt so, das war so schwierig für mich zu akzeptieren. Und ich finde es halt heutzutage immer noch sehr beruhigend, wenn halt irgendwelche anderen, ich weiß gar nicht, ich glaube in einem Lindsay Ellis Video war das irgendwann, dass sie halt meinte so, ja, es gibt halt so viele Leute, die behaupten halt, ihr erster Akt wäre halt so furchtbar bemüht. So furchtbar bemüht und überarbeitet, weil sie meinte, ja, das stimmt auch, weil ich habe diesen Scheiß aus reiner Unsicherheit so oft überarbeitet, dass ich es, glaube ich, am Ende schlimmer gemacht habe. Und ich, das ist genau meine Erfahrung. Ab irgendeinem Punkt macht man es nur noch schlimmer und dann wirkt es halt angestrengt, weil es halt überhaupt keinen Flow mehr hat, weil man zwischendurch irgendwie dazu übergegangen ist, seinen eigenen Stil rauszukürzen. Ja. Oder weil man irgendwann dazu übergegangen ist, jedes Wort irgendwie so weit zu hinterfragen, dass es am Ende überhaupt keinen Sinn mehr ergibt.
Ja.
Das ist halt irgendwie, the pain is real.
Ja, ich meine, ich hab ja vor meinem Stil so ein bisschen kapituliert. Muss ich sagen, mein Stil, ich habe da so ein bisschen die Not zur Tugend gemacht, weil ich habe da so meine Neigung dazu, bestimmte Satzkonstruktionen immer wieder zu verwenden und ich komme da einfach nicht drüber weg und mein Gehirn funktioniert halt einfach so und jetzt bin ich halt dazu übergegangen, einfach an gewissen Stellen einfach Punkte durch Kommas zu ersetzen und Sätze mit Präpositionen anzufangen. Und meine Struktur von, okay, ich habe hier eine generelle Aussage, dann konkretisiere ich die nochmal und dann konkretisiere ich sie nochmal und so. Und ja, das habe ich halt jetzt einfach akzeptiert, das ist halt mein Stil. Es gibt, der wird definitiv vielen Leuten überhaupt nicht gefallen und total auf den Sack gehen, aber er wird auch definitiv vielen Leuten sehr gut gefallen und irgendwie super viel geben. Und das ist für mich in Ordnung. Und ich bin halt dazu übergegangen. Ich meine, ich habe immer noch meine Regex. Also es ist so eine Suchart, in einem Text zu suchen. Meine Regex für Zeitlichkeit, weil ich immer wieder da reinfalle, dass ich alles irgendwie nach dem und dann, ehe, bevor, während, bladibla, und danach, wenn mir das auffällt, dann suche ich schon mal, schmeiße ich diese Regex in mein Suchfeld und dann leuchtet der Text auf wie ein Weihnachtsbaum und dann mache ich das weg und formuliere ein bisschen um, bis es nicht mehr so krass ist und so, das mache ich noch, aber ja, es ist mittlerweile, denke ich mir auch, es achtet ja auch wirklich kein Mensch drauf. Das ist,
nee, also wenn es nicht super auffällig ist, dann ist das was, dass man eigentlich, dann ist das auch was, dass man selber bei den Büchern von anderen Leuten auch nicht wahrnimmt.
Ja, und selbst
das
wenn
ist halt
es
immer so
einem,
dieses,
wenn
warum
es
konnte
einem,
ich das damals eigentlich nicht auseinanderhalten, dass ich das bei anderen Leuten, bei anderer Leute Bücher auch irgendwie scheißegal finde.
Ja, und
ob
man,
die
man nimmt es einfach.
Rennen, springen, was weiß ich, was für ein dämliches Verb die da benutzen. Das ist doch scheiße.
Ja, und es ist auch einfach, wenn man irgendwie einmal in dem Text drin ist und der macht Spaß, dann achtet man auch gar nicht mehr so auf die Formulierungen. Sondern das wird dann einfach, das zerschmilzt dann sozusagen im Kopf so zu einer Erfahrung. Und man nimmt vorwiegend die Emotionen und die Ereignisse und das Gefühl von so einer Szene auf. Und man füllt ja auch selber als Leserin, fügt man so viel ein und füllt so viele Lücken und bringt so viel Subtext mit, dass ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass man irgendwie nicht ermutigen, irgendwie halt einen Text hinzurotzen und zu sagen, ja, den Rest machen die Leserschaft dann schon.
Das ist tatsächlich nicht. So, aber wie gesagt, man kann halt tatsächlich seinen eigenen Stil halt rauskürzen, wenn man nicht aufpasst. Und dann wird es halt irgendwann generisch und dann wird es halt irgendwann langweilig und dann hat man irgendwann nicht, ne, dann kürzt man irgendwann auch noch die Atmosphäre raus oder sucht noch 50 prätentiöse Synonyme, weil man halt sich weigert, irgendwie so ein dämliches Verb zu benutzen, was halt völlig in Ordnung wäre an der Stelle.
Ja, ja.
Das sind also diese Schleifen, vor denen man sich irgendwie so ein bisschen in Acht nehmen muss. Und das kommt halt das kam bei mir halt, wie gesagt, durch diesen Perfektionsanspruch, von dem ich halt nicht genau weiß, wo er herkam.
Aha.
Aber dem ich jetzt einfach mal unterstelle, dass der daher kam, dass mir das halt immer so, ne, in Filmen immer so dargestellt worden ist. So, hier, Schreibmaschine, Schreiben, Bestseller.
Mhm.
Ja, super.
Ja, ja.
Wir brauchen mehr realistische Überarbeitungsszenen in Filmen, in denen schreibende Menschen vorkommen.
Ja, es ist auch einfach so, dass niemand... Selbst der missgünstigste Leser wird wahrscheinlich dein Buch nicht so kritisch lesen wie du selber. Der wird vielleicht
Das ist tatsächlich so. Also man kann das echt übertreiben. Wie gesagt, mit diesem Perfektionsmindset ist man selber sein schlimmster, missgünstigster, anzunehmender Leser. Das ist ganz genau das Problem.
Ich bin lieber mein total begeisterter Leser. Und ich muss sagen, jetzt bei meiner Überarbeitung, ich bin immer wieder so angetan von den Szenen, die ich geschrieben habe. Und auch, weil ich hier meinen Zettel, ne, Problemlösungscheckliste, die Folge, der Zettel, der hängt tatsächlich neben meinem Rechner. Und weil ich immer wieder auf Reiz und Relevanz geachtet habe, weil ich langsam zu dem Schluss komme, dass vor allem Reiz mit das Wichtigste beim Schreiben ist. Und Reiz ist was, das entsteht halt aus Agency, Motiven, Ursache, Atmosphäre, der Authentizität und Beziehungen und Konflikten und Emotionalität und Infomanagement und Perspektive und diese ganzen Dinge zusammen führen dazu, dass die Szene einen Reiz hat. Und ich achte halt jetzt auch beim Überarbeiten fällt es mir immer schon mal noch so auf, dass irgendwie so einer Szene so ein gewisser Reiz fehlt und das ist meistens, dass dann irgendwie die Körperlichkeit nicht so ganz da ist oder die Atmosphäre noch so ein bisschen fehlt, die Örtlichkeit so ein bisschen fehlt und das bringe ich halt rein und da achte ich halt jetzt bei diesem Überarbeitungsgang nochmal separat drauf, aber es ist mir schon dadurch, dass die Geschichte mir halt einfach so viel bedeutet und für mich auch so einen großen emotionalen Reiz hat, ist halt schon an sehr vielen Stellen dieser emotionale Reiz einfach drin. Und das ist, glaube ich, bei einem Buch das Wichtigste. Weil Leserschaft verzeiht so viel. Ich meine, es gibt Leute, die finden, dass Ernest Hemingway richtig gut schreibt. Ich kann Hemingway nicht lesen. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie, das hat ein Drittklässler geschrieben. Jetzt ein durchaus wortgewandter Drittklässler, aber trotzdem ein Drittklässler, der irgendwie noch nicht begriffen hat, dass es Nebensätze gibt und sowas. Und ganz, ganz, ganz schlimm. Aber eine Leserschaft, wenn da was ist an dem Buch, das die Leute reizt, dann lesen die über so viel drüber und verzeihen so viel, was irgendwie an Sachen nicht perfekt ist. Weil ich meine, Harry Potter haben wir immer wieder gerne mal als Beispiel, definitiv keine perfekten Bücher. Definitiv keine perfekten Bücher. Aber die Storys haben einen derartigen Reiz, dass super viele Leute die lesen, obwohl die Autorin eine absolute TERF und ein ganz, ganz abscheulicher Mensch ist.
Wobei ich tatsächlich auch denke, hätte sie einfach die Klappe gehalten, dann würden nicht so viele Leute heutzutage darauf rumreiten, wie viele Logiklöcher und irgendwie beschissene Worldbuilding-Löcher ihre Werke so haben.
Ja, ja, aber
das ist ein halt, anderes Thema.
Genau, und es sind halt die Bücher, die sich super gut verkaufen, die Bestseller sind, die Preise gewinnen, das sind nicht Bücher, die irgendwie... Ach ja, guck hier, der ist diesen ganzen Regeln perfekt gefolgt. Hier, der Aktaufbau ist perfekt, seitengenau ist da irgendwie, Beatsheet kann man da drüber legen, passt perfekt. und die Charaktere sind alle so perfekt und das ist alles so perfekt. Nein, es hat einen Reiz. Es hat einen Reiz. Und ich meine, Leute, die einen reizen, auf die man Bock hat und mit denen man sich gerne umgibt, das sind ja auch keine perfekten Individuen. Aber das sind halt einfach Leute, die einen Reiz haben, die einem was geben. Und das ist es, was so ein Buch braucht. Und ich glaube, ich kurve hier schon ganz hart in meinen dritten Punkt rein.
Ja, mach doch einfach.
Weil, wie gibt man einer Geschichte Reiz? Man kann, ich meine, es gibt viele Leute, die versuchen so, ja, und das soll dann ein Thriller sein, das soll dann eine Romanze sein, deshalb mache ich dieses, jenes, welches Trope da rein und dann müssen die noch eifersüchtig werden, weil Leute lesen gerne Geschichten, in denen die dort eifersüchtig werden und bladibladibla. Und das kann unter Umständen mal funktionieren, aber ich glaube, das beste Rezept für eine Geschichte, die einen reizt, ist, wenn man eine Geschichte schreibt, die einen selber reizt. Und wenn man wirklich eine Story schreibt, in die möchte man sich reinlegen und drin wälzen. Wie so der Rosi mit seinen staubigen Stellen im Garten, der sich da so reinschmeißt, also unser Kater Rosi, der sich da so draufschmeißt und rumwälzt und irgendwie und in den Himmel guckt und irgendwie dann seine Klöten lüftet und die Sonne drauf scheinen lässt und sowas. Dass man Szenen schreibt, die einem so dieses Gefühl geben. Weil, ne, wir sind alle keine Special Snowflakes. Das, was uns gefällt, gefällt mit Sicherheit auch anderen. Und es ist halt einfach ein authentischer Reiz drin. Und natürlich kann man sich damit so ein bisschen verrennen. Wobei dann halt die Frage ist...
Das kann man aber mit allen anderen Herangehensweisen auch.
Definitiv. Und es ist die Frage, die Leute, die dir sagen, da hast du dich jetzt aber verrannt oder das interessiert doch keinen... Die sind vielleicht, da ist dann so, dass das Venn-Diagramm, auf dem wo die Zielgruppe ein Kreis ist und diese Personenkreis sind, die halt einfach überschneiden die sich nicht, sondern da sind so 5 Meter dazwischen. Und dann hast du es halt einfach, den falschen Leuten zu lesen gegeben. Und ne, wenn jedes Buch irgendwie das Zeug zum Bestseller hätte, dann wäre jedes Buch ein Bestseller und Bestseller wäre irgendwie kein Kriterium mehr. Also bloß weil du was schreibst, das für dich total den Reiz hat und so, heißt das noch nicht, dass das irgendwie dann Erfolg, bladibla. Wir haben Szenen zu unserer, wir haben Folgen zum Thema Erfolg gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich die finde. Das war irgendwo mal ein Unterthema. Aber da haben wir auf jeden Fall auch schon drüber geredet. Aber so dieses auf den eigenen, auf das zu vertrauen, was einen selber reizt und auf das eigene Gefühl zu vertrauen, was Charaktere angeht und so. Und mit Sicherheit, gerade wenn man erst anfängt, macht man da Sachen, wo man irgendwie 5 Jahre später drauf guckt und sich denkt so, ach du meine Güte. Ja, das ist halt einfach immer so. Aber auf das eigene Schreiben zu vertrauen, heißt ja nicht, dass man das eigene Schreiben nicht weiterentwickelt, sondern das heißt, dass man auch darauf vertraut, so, hier sehe ich was, das passt mir noch nicht so ganz, wie könnte ich das denn besser machen? Und so ein Entwicklungswillen und ja, einfach dieses Gefühl, dem man vertraut, weiterzuentwickeln, weil man kann sein Gefühl nur weiterentwickeln, wenn man seinem Gefühl vertraut. Wenn du immer sagst so, ja, ich habe jetzt das Gefühl, ich sollte das so und so machen, aber vielleicht mache ich es lieber anders und dann macht man das total verkopft und dann guckt man irgendwie und fragt 100.000 Leute und letztendlich ist es was, das man bewusst mit dem Verstand machen muss. Und das ist super anstrengend. Das funktioniert auf Dauer überhaupt nicht. Deshalb habe ich auch extrem Respekt vor Leuten, die wie Patrick Süßkind, die das Parfum in diesem völlig durchgedrehten Stil geschrieben haben. Weil da musste wirklich, jedes Wort ist da eine Leistung, so ein Stück weit. Und wenn du halt irgendwie versuchst, irgendwelchen aufgesetzten Regeln zu folgen, die sich für dich nicht auch emotional richtig anfühlen und die nicht deinem Schreibgefühl entsprechen, das ist so anstrengend und das ist so, ja. Und stattdessen dem eigenen Gefühl nachzugehen und diesem Gefühl aber auch zu erlauben, sich weiterzuentwickeln und dahin zu gehen. Und das ist mittlerweile, so arbeite ich mittlerweile, dass ich, wenn ich irgendwie, deshalb habe ich diesen Szenenindex von meinem Buch nochmal gemacht und habe da einen kompletten Arbeitstag reingesteckt, nochmal komplett durchzuscrollen und die Szenen zu überfliegen und mir kleine Notizen zu machen, weil ich einfach in meinem Kopf nochmal einen klaren Überblick darüber haben wollte, wie sich Joanna emotional in dieser Geschichte entwickelt. Was auch durchaus sinnvoll ist, weil ich ja den ersten Akt komplett geändert habe, also die Interaktion zwischen Joanna und Rhee da sehr stark verändert habe und sich deshalb da Joannas Gefühle verändert haben. Und das ist was, das ist komplett neu und das muss ich erstmal lernen. So, und in meinem Kopf und verstehen, begreifen. So, und da war dieser Szenenindex super hilfreich, weil da kann ich jetzt drauf gucken und sehe, aha, so entwickelt sich das im Groben. Und ja, das war halt einfach so das Gefühl so, nö, ich habe nicht genügend Überblick über diese Geschichte, da muss ich jetzt noch mal was dran machen. Und das habe ich dann gemacht. Und manchmal setze ich mich, ist dann so, ja, okay, nö, jetzt habe ich erstmal genug drüber gelesen, jetzt arbeite ich erstmal Stellen ein. Und dann mache ich das so. Und das ist jetzt so vor allem meine Arbeitsweise und was mache ich wann, was mache ich wie. Aber ich gehe halt auch, beim Schreiben selber so meinem Gefühl nach. Und da bin ich bin schon sehr, sehr dankbar dafür, weil halt so Schreibblockaden, das ist halt auch mein Gefühl, so der unbewusste, nonverbale Schreibteil meines Hirns, der irgendwie die einzige Methode, die der hat, um sich verständlich zu machen, ist so an der Notbremse zu ziehen. Und dann geht gar nichts mehr. Und da musste ich mich halt hinsetzen. Und das waren früher so Momente, wo ich dachte, oh Gott, ich stecke fest. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mittlerweile gehe ich halt hin, nehme mir einen Zettel und einen Stift und frage mich, okay, was ist denn los? Und finde das raus. Und das ist
wie
aber...
Wie können wir denn heute weiterarbeiten?
Genau. Und das ist halt auch so ein Gefühlsding. Weil ich habe wirklich... Ich setze mich hin und ja, dann ist da tatsächlich auch ein Problem. Also es war noch nie, dass ich in eine Schreibblockade reingerannt bin. Und es nicht gut war, dass ich in dem Moment noch mal innegehalten habe, um zu gucken. Und manchmal war es auch einfach nur so, dass ich, dann habe ich gar nichts geändert an dem Text, der da war, sondern hatte überlegt, vielleicht kann ich das so und so und so ändern. Und habe dann aber festgestellt, nee, so wie das ist, ist in Ordnung, weil diese andere Möglichkeit, die ich jetzt hier im Kopf habe, funktioniert nicht und war mir deshalb danach klarer über diese Szene, was da eigentlich vorgeht und warum ich das, was ich da geschrieben habe, eigentlich geschrieben habe. Also da hat mein Kopf die Bremse reingehauen, um mir zu sagen so, Moment, guck dir das nochmal an. Du hast noch nicht so wirklich verstanden, was du da eigentlich geschrieben hast. Und es ist ein bisschen gruselig. Es ist wieder so ein bisschen so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, oh, meine Agency. Weil ich mich da irgendwie irgendwelchen unbewussten Prozessen überlasse, die in meinem Gehirn ablaufen. Aber bisher hat es noch immer funktioniert. Hier, Klopf auf Holz. Und ja, das habe ich eigentlich, also das mit der Schreibblockade, was das bedeutet und wie ich damit umgegangen bin, das musste ich erst lernen und so. Aber ich habe eigentlich von Anfang an, vom ersten Moment an, wo ich geschrieben habe, habe ich eigentlich immer auf mich selber und meine Schreiben vertraut, in Anführungszeichen auch. Ne? Weil ich schon dieses obsessive Überarbeiten, das zeigt natürlich, da fehlt Vertrauen in meine Fähigkeit, Probleme zu lösen. Aber weil ich halt noch nicht wusste, wie ich Probleme lösen kann. Aber ansonsten habe ich immer mir selber vertraut und am Anfang auch keinerlei Schreibratgeber gelesen. Das habe ich kategorisch abgelehnt, kategorisch nicht gemacht und habe von der Ela Feedback geholt und mit der Ela zusammengearbeitet. Und das hat erstmal für mich gereicht und bin halt meinem Gefühl nachgegangen. Und nachdem wir jetzt so viele Sachen gesagt haben, so irgendwie, ich wünschte, das hätte ich früher anders gemacht, würde ich meinem Teenager selbst sagen, so hier, ne, mit der Inspiration und dem Problemlösen, super, aber das solltest du vielleicht anders machen, aber ja, vertraue deinem Gefühl. Und das ist vielleicht was, das auch viele, viele junge Schreibende, die irgendwie halt von allen Seiten hören, du bist doch noch so jung und schreibst irgendwie Quatsch für andere Teenager und Mädchen, die irgendwie ihre One Direction Fanfic schreiben. es ist doch alles, das ist doch alles scheiße. Nein, vertrau deinem Gefühl. Und es geht beim Schreiben auch gar nicht darum, irgendwelche großartigen Meisterwerke zu produzieren, sondern es geht darum, was zu tun, das dich erfüllt. Und wenn du dann deine One Direction Fanfiction auf Wattpad stellst und andere Mädchen in deinem Alter lesen das und finden das total super und haben eine großartige Zeit dabei und fühlen sich gesehen und verstanden und können da ihre Wunschträume nachlesen, das hat einen Selbstzweck, das hat einen Wert, das ist ein Wert an sich, das ist wichtig. Das ist mindestens genauso wichtig wie irgendwie Charles Dickens, der irgendwie Antonyme sammelt und eine halbe Seite lang Antonyme sammelt und damit irgendwie ein Tale of Two Cities oder was das war anfängt, ja. Also vertrau deinem Gefühl. Schreib das, was dir gefällt, was dir wichtig ist, was dir ein gutes Gefühl gibt, was dir Spaß macht, was dich einfach erfüllt. Und wenn du dann dich weiterentwickeln möchtest, wirst du dich weiterentwickeln. Wenn du so bleiben möchtest, wie du bist, wirst du so bleiben, wie du bist und weiter so schreiben, wie du jetzt schreibst. Und es gibt so viele Leute versuchen, so ein Gatekeeping zu veranstalten und zu sagen, nein, du musst so und so schreiben und du bist erst Autorin, wenn du irgendwas bei traditionell veröffentlicht hast und Teenager ja sowieso schon mal nicht und Fanfiction sowieso und dieses, jenes, welches. Scheiß drauf. Der Sinn und Zweck des Schreibens ist in allererster Linie nicht, dass du irgendwo im Regal stehst und damit Geld verdienst und Preise gewinnst und was weiß ich was, sondern es ist, dass du darin aufgehst und daran Freude hast und dass du es mit Leuten teilst, die das zu schätzen wissen und über deren Feedback du dich freuen kannst, die sich darüber freuen, dass du das geschrieben hast. Das ist der Sinn und Zweck des Schreibens. Und da folge deinem Gefühl, tu das. Mach das, das ist gut, das ist richtig, das ist super. Lass dir da nicht reinreden. Du machst dein Ding, vertrau drauf. So.
Ich habe so ein bisschen den Impuls, die Hände zum Himmel zu recken und Halleluja zu rufen. Aber das sieht ja keiner, weil wir einen Podcast machen.
Ja.
Deswegen lasse ich das.
Naja, das musste ich jetzt mal so sagen.
Du, das ist voll in Ordnung. Auch tief empfundene Manifeste können hier mal zum Besten gegeben werden.
Außerdem
das ist voll in Ordnung.
Außerdem bist du ja auch voll meiner Meinung, oder?
Ja, ich bin total deiner Meinung und es passt vor allen Dingen auch wunderschön zu meinem letzten Punkt, den ich ja jetzt zum letzten Punkt gemacht habe. Aha. Als hätte ich es vorher geplant, habe ich nicht, aber wir sind alle professionell hier.
Genau.
Weil mein letzter Punkt drehte sich halt auch so ein bisschen um, was andere Leute dir meinen, mitteilen zu müssen. Also ich habe, wie gesagt, diesen ganzen Fanfiction Schlenker ausgelassen, deswegen habe ich mich weniger damit rumgeschlagen, dass die Leute Fanfiction. aber ja, es ist halt schwierig. Also ich empfand es als schwierig als Teenager, anderen Leuten zu sagen, dass ich halt signifikante Portionen meiner Freizeit, ne, wir haben darüber gesprochen, 19 Stunden in einem 48-Stunden-Wochenende, mit etwas verbringe, was mir Spaß macht, aber von dem ich genau wusste, wenn ich dir das jetzt sage, dann kommt so ein, ach wie süß, oder so ein, ach ja, kann ich das mal lesen? Taugt das überhaupt was? Aha. Und ich mir, ne, und da ist tatsächlich so, wo ich denke, dass Älterwerden tatsächlich seine Vorteile hat. Also Älterwerden ist nichts für Feiglinge, ich wäre körperlich gerne wieder 22, aber mental hat das Älterwerden insofern den Vorteil, dass je älter ich werde, desto weniger Fucks habe ich übrig für Sachen, die andere Leute über mich denken.
Ja.
Das ist tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise sehr befreiend.
Ja.
Und diese Aussicht würde ich meinem jüngeren Ich gerne heutzutage irgendwie mitteilen. Also ich weiß auch, dass man, also selbst wenn es für mein 16-jähriges Ich vielleicht nicht erlebbar wäre emotional, würde ich ihm zumindest gerne in Aussicht stellen, irgendwann interessiert dich die ganze Scheiße nicht mehr und dann fühlst du dich besser. Weil ich meine, man ist halt sowieso, man ist ja sowieso schon mit vielen Sachen beschäftigt, wenn man Teenager ist. Mit sich selbst, mit seiner Umwelt, mit seinem Platz in der Welt. Mhm. Ich will gar nicht wissen, was die Teenager von heute alles auf ihrem Tisch haben. Weil als ich Teenager war, musste ich mich zumindest noch nicht damit beschäftigen, dass die Welt brennt. Aber
aha.
Ne, es ist halt so kreative Arbeit. Und ich glaube, das ist halt mit Musik und Tanz und Zeichnen und so ist es wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich. Aber ich kann jetzt halt nur von der Warte ausgehen, wenn du halt signifikante Teile deiner Freizeit halt dafür blockst, dass du schreiben willst, was halt heißt, du bist für andere Aktivitäten, die man mit dir vielleicht irgendwie planen möchte, eventuell nicht verfügbar, weil du gerne an deiner Geschichte arbeiten möchtest, hat so eine gewisse 50-50-Chance, einen beschissenen Kommentar zurückzukriegen. Oder zumindest irgendwas zurückzukriegen, was halt so nach dem Motto ist, ja, aber kannst du das nicht wann anders machen? Ist doch eh egal. So, wird ja eh nie was draus. Ist doch eh wurscht. Was natürlich dann auch irgendwie nicht so toll sein kann. Dazu kommt, dass ich, glaube ich, damals auch noch nicht so gut darin war, für mich selber einzustehen, was halt gewisse, ne, was halt so gewisse Arten von Feedback anging. Da kommen wir wieder zu diesem ganzen, ne, konstruktive Kritik und sowas zurück. Weil es halt sowieso schon schwer war, irgendwie damit klarzukommen, seinen eigenen Perfektionismusanspruch irgendwie im Zaum zu halten, für mich persönlich, war es dann natürlich noch umso schwerer, irgendwem zu sagen, so, hör mal, dein Feedback fand ich kacke. Ja. Ich habe das mit Sicherheit schon mal erzählt, aber ne, die Anfänge von Illusion sind ja relativ alt. Die habe ich kurz nach dem Rosenfriedhof geschrieben. Das waren so ein paar Kurzgeschichten. Einfach nur, weil ich mal wissen wollte, wie das so ist, so Fantasy zu machen. Das war so kurz, nachdem ich es endgültig aufgegeben hatte, Tolkien lesen zu wollen, weil ich in diesen Stil nicht reinkam. Und halt irgendwie dachte, diese Bücher sind doch so langweilig und finden die andere Leute so toll. Hat mich aber nicht auf den Trichter gebracht, dass vielleicht Perfektion eine Illusion ist, dass ich halt irgendwie Bestseller doof finde. Aber ne, wie gesagt, manchmal braucht man halt ein bisschen länger, um von der Leitung zu steigen. Aber ich habe diese Dinger dann irgendwann wieder weggelegt, weil ich hatte halt das Pech, zu dem Zeitpunkt in einem Literaturforum zu sein. Und das war ja noch relativ früh. Das waren ja die ganz frühen 2000er.
War das die also wirklich so,
wirklich so 2000, 2001 oder sowas.
Mein Schatz ist das einzig Gute, was ich aus der Leselupe mitgenommen habe.
Ach, das war tatsächlich damals da noch?
Ja, da habe ich den meinen Mann kennengelernt. Ich habe meinen Mann in der Leselupe kennengelernt.
Siehst du mal, das habe ich schon wieder verdrängt.
Ja, ich würde es manchmal auch gerne verdrängen, aber.
Und habe halt den Fehler gemacht, da halt eine dieser sehr frühen Kurzgeschichten halt irgendwie einzustellen, einfach nur aus dem, ne, aus dem Gefühl heraus so, du musst ja jetzt mal Feedback haben, so, weil ohne Feedback kann man sich nicht weiterentwickeln und bla. Was total richtig ist, also wo ich heutzutage auch immer noch zu stehe, dass Feedback total super ist, wenn man sich weiterentwickeln möchte und so. Das Problem ist halt nur, ich bin halt an so einen Arsch geraten, von dem es halt leider in diesem Forum halt irgendwie eine ganze Menge gab.
Ja.
Dessen Feedback halt mehr oder weniger darauf hinauslief, Herr der Ringe mit Frauen braucht kein Mensch. Deine Zielgruppe sind halt Typen, leb damit. Niemand will irgendwas wissen über Mädchen und ihre Periode und das hat in Fantasy nichts zu suchen und außerdem ist dein Stil total scheiße. So. Ich würde halt heutzutage gerne zurückgehen und meinem jüngeren Ich einfach sagen, scheiß auf den Typen und scheiß auf seinen Cloak und scheiß auf alles, was er jemals gesagt hat, weil du hast das Recht, dass man dir mit Respekt begegnet, wenn du nach Feedback fragst.
Ja.
Es ist ein Unterschied, harsche Kritik aushalten zu müssen und respektlos behandelt zu werden.
Ja.
Und selbst bei dem harschen Kritikding bin ich halt heutzutage irgendwie, also inzwischen so weit, dass ich mir denke, so einen Scheiß muss ich Ich muss einen Scheiß, wenn du nicht in der Lage bist, deine Kritik einigermaßen sachlich zu verpacken. Und sachlich ist nicht dasselbe wie harsch, möchte ich darauf hinweisen. Dann muss ich mich mit dir nicht umgeben.
Ja.
Weil dann hast du offensichtlich keinerlei Fähigkeit, deine eigene Ausdrucksweise irgendwie auf andere Menschen anzupassen, um ihnen nicht vor den Kopf zu treten. Und es ist dir anscheinend auch nicht wichtig genug, das zu tun. Und wenn es dir nicht wichtig genug ist, andere Leute vernünftig zu behandeln, dann muss es mir nicht wichtig genug sein, dich überhaupt in meiner Nähe zu dulden. Ich bin heutzutage auf so einer sehr Hardcore, wenn du mich nicht vernünftig behandeln kannst, dann sei nicht in meinen Kreisen.
Ja.
Und das hat mit Sicherheit auch mit diesen frühen Erfahrungen was zu tun.
Ja.
Aber, ne, ich bin tatsächlich der Meinung, ich muss gar nichts. Irgendwann werde ich sterben müssen. Aber dieses ganze Blabla von so, ja, du musst aber schon irgendwie das aushalten können. Und ich mir denke, einen Scheiß muss ich. Du musst dich damit beschäftigen, dass wenn du dich mit anderen Leuten unterhalten willst, dein Stil der Kommunikation vielleicht auch einfach mal scheiße ankommt.
Ja.
Weil was diese Leute halt immer von dir verlangen, ist, dass du dich ihnen anpasst, weil sie sich weigern, sich an irgendwas anzupassen.
Ja, das ist
so eine Einbahnstraße, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, das ist ja auch so das Schöne, dass Leute, die mit so einer Kritik auf dich einprügeln, beziehungsweise dann irgendwie mit sehr genauen Vorstellungen irgendwie davon ankommen, wie dein Text zu sein hat, dass die selber dann sehr empfindlich darauf reagieren, wenn man sagt, so, ja, nee, ich möchte das aber so lassen, wie das ist.
Ja, das kommt noch erschwerend hinzu.
Da ist mir nämlich die Leselupe um die Ohren geflogen, als ich irgendwie, da habe ich dann Feedback gekriegt zu der Geschichte und habe dann an verschiedenen Punkten, wo ich dann Feedback nicht umsetzen wollte, dann erklärt habe, warum. Und dann wurde ich angepumpt. So von wegen so,
ich hab dir aber jetzt dieses Feedback gegeben, jetzt musst du es auf einarbeiten. Ich habe mir die Mühe gemacht, dir was zu sagen, jetzt musst du da auch was draus tun.
Ich so denke so, nö. Nö, und das war so der Punkt, wo mir aufgefallen ist, dass Feedback zu geben manchmal so schwierig sein kann, wie Feedback zu nehmen, weil man ja, wenn man dann hört, so, nee, das Feedback will ich nicht übernehmen, das ist ja dann Feedback zu deinem Feedback.
Ja.
Ne? Und
ja, weswegen ich halt heutzutage sehr darauf achte, dass ich immer irgendwie, ne, klar mache, wenn ich mit anderen Leuten Feedback austausche, dass ich immer sage, so, hör mal, jedes Feedback, das du mir respektvoll entgegenbringst, werde ich respektvoll aufnehmen. Respektvoll aufnehmen heißt für mich in dem Moment, dass ich sehr lange darüber nachdenken werde, ob ich es umsetzen will oder nicht. Und dann werde ich es entweder umsetzen oder ich werde mir einen sehr guten Grund überlegen, für mich sehr guten Grund überlegen, es nicht zu tun. Und das ist das ist die Basis, auf der respektvoller Austausch für mich funktioniert. Wenn du irgendwen willst, der einfach nur das Buch so lange ändert, bis es dir und nur dir gefällt, dann musst du mit jemand anderem arbeiten.
Ja.
Das ist halt irgendwie, aber das ist mir halt seitdem zum Glück auch nie wieder untergekommen. Also es war halt wahrscheinlich auch wirklich eine beschissene Erfahrung in dem Moment. Es war halt vielleicht auch ein bisschen Pech, weil, wie gesagt, seitdem habe ich das Problem eigentlich nie wieder gehabt. Weil manchmal trifft man halt Arschlöcher oder halt Leute und das ist halt fast so ein bisschen, ja, das ist fast noch so ein bisschen schlimmer. So Leute, die es gut meinen, aber total übergriffig sind. Das fand ich halt auch irgendwie als Teenager sehr schwer zu manövrieren.
Ja.
Diese ständigen so, ja, was machst du da? Ja, ich schreibe eine Geschichte. Ach, lass mal lesen.
Aha.
So, und so dieses Innere so, nein, ich will aber nicht, dass du das liest. Und einfach nur aus Prinzip, nicht weil ich was gegen dich habe oder weil ich denke, dass es irgendwie, dass irgendwie nicht wert ist, gelesen zu werden oder dass es irgendwie, ne, aber nee, ich bin halt noch nicht fertig damit und ich möchte das jetzt noch niemandem zeigen müssen.
Ja.
Und dann hast du halt so wohlmeinende Leute, die dich halt irgendwie einfach nur anfeuern und total toll finden wollen und die dann halt irgendwie total vor den Kopf gestoßen sind, wenn du sagst, ja, nee, sorry, möchte ich aber nicht.
Aha.
Und dann total beleidigt reagieren, wo man sich dann denkt, so,
ja.
Yeah. Von daher, auch da würde ich gerne meinem jüngeren Ich sagen, es ist einfach okay, es ist okay zu sagen, ich will das jetzt nicht.
Mhm.
Ne, wenn jemand sagt, so zeig mir doch mal, also selbst, ne, selbst wenn halt deine beste Freundin zu dir ankommt und sagt, so hör mal, zeig mir doch mal, welche Farbe dein BH heute hat, dann würdest du dich auch nicht schlecht fühlen zu sagen, so ja, nee, sorry, ich habe jetzt gerade keinen Bock. Ist jetzt vielleicht ein etwas an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, weil es mir persönlich nie passiert ist. Aha. Aber ne, es hat halt so denselben, also für mich hat es halt so dasselbe Level von zieh dich mal vor mir aus.
Ja.
Ne, zeig mir mal, was du dir gerade da aus dem Hirn gedrückt hast.
Zeig mal deine so, Nippel.
Und es gibt halt keinerlei gesellschaftliche Verpflichtung, das zu tun. Und es ist halt völlig okay zu sagen, nee, sorry, will ich jetzt nicht, ist noch nicht fertig. Ich zeig's dir dann, wenn's fertig ist. Oder ne, einfach zu sagen, ich zeig's dir ein andermal, auch wenn man es vielleicht nicht ernst meint und eigentlich überhaupt nicht möchte, dass der Mensch das liest. Aber es ist manchmal einfach einfacher, zu einer Notlüge zu greifen, als das auszudiskutieren. Finde ich jetzt persönlich so in schwierigen Familiensituationen. Oder Freundschaftssituationen, kann ja auch sein. Aber ja, das war so eine Erfahrung, die für mich halt relativ negativ geprägt war, als ich noch jünger war, halt immer so dieser Eiertanz. Also zum einen, dass dich halt Leute scheiße behandeln.
Mhm.
Und da spielt natürlich in gewissem Sinne halt rein, dass man ne, als Teenager sowieso schon mal irgendwie von vielen Leuten nicht ernst genommen wird.
Ja.
Als Mädchen hat man es vielleicht noch ein bisschen schwerer und dann habe ich auch noch Fantasy gemacht und das ging halt damals irgendwie noch gar nicht.
Mhm.
Kam halt vielleicht einfach vieles zusammen und dann bin ich halt an so ein völliges Arsch geraten und dann sind die Kurzgeschichten in die Kiste gewandert und ich habe sie erst 15 Jahre später quasi wieder rausgeholt.
Ja.
Aber gut, das passiert. Aber wie gesagt, es kann halt auch sein, dass es völlig nett gemeinte Anfragen sind, die sich aber trotzdem in dem Moment halt ne, nicht gut anfühlen, weil man das einfach nicht möchte.
Ja.
Und da würde ich halt einfach gerne meinem jüngeren Ich sagen, du hör mal, das ist völlig okay, du musst dich nicht mit jedem Arsch rumschlagen, den du triffst. Du kannst auch einfach mal sagen, nee, möchte ich jetzt gerade nicht. Und wenn du älter wirst, dann gibst du sowieso keinen Fuck mehr darauf, was irgendwer sagt. Und dann fühlt sich das auch alles nicht mehr so stressig an.
Genau, ist dieser schöne Spruch, Nein ist ein vollständiger Satz.
Ja, ist so.
Mhm.
Aber wie gesagt, gerade so, ne, was halt so das Feedback geben und kriegen halt irgendwie angeht, bin ich halt so ein bisschen radikalisiert inzwischen und denke mir, wenn man das nicht nett machen kann, dann braucht man es gar nicht machen, weil sachlich und konstruktiv hat nichts mit unhöflich oder respektlos oder irgendwie scheiße formuliert zu tun. Also ne, die Qualität deines Feedbacks liest sich nicht daran ab, wie groß dein Arschlochfaktor ist. Das hat damit nichts zu tun. Das war ja auch so ein bisschen das Problem, das habe ich ja bestimmt auch schon mal erzählt, mit der ersten Lektorin, die ich hatte für den Rosenfriedhof damals noch bei dem ersten Self-Publishing-Verlag, bei dem ich war.
Ja.
Es ist ja so, dass ich Jahre später irgendwie tatsächlich sogar zugegeben habe, dass der Kern ihres Feedbacks tatsächlich zutreffend war. Ja, weil der Kern ihres Feedbacks war halt, wenn du das als Romance kategorisieren willst, dann darf da nicht so viel Tod und Eingeweide drin vorkommen. Ist halt einfach so eine Zielgruppenerwartung, die ein bisschen schwierig ist. Aber da sie das halt nicht so formuliert hat, sondern quasi bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf herumgeritten hat, dass ich einfach zu jung und zu unerfahren und zu mehr oder weniger im Subtext dumm bin, das einzusehen, hat mir dieses Feedback halt nichts gebracht, außer dass ich mich halt sehr darüber geärgert habe, dass ich halt das Gefühl hatte, sie hat irgendwie die Geschichte überhaupt nicht verstanden oder hat nicht verstanden, was ich damit wollte.
Weil die Geschichte ja auch nicht wirklich eine Romance ist, sondern historic, ne?
Ja, aber das war halt damals bei denen so einsortiert in historische Ich weiß, doch, es war in historische Romance einsortiert. Okay, weil es ja. Halt ja prinzipiell irgendwie mit Happy End und alle heiraten und bla halt geendet ist damals noch. Ja. Und mehr oder weniger darum ging.
Nee, weil deine Coverdesignerin mich darüber aufklärte, dass Tod und Eingeweide und brutal und Depression und so, das kann schon alles auch in Romance reinpassen.
Ja, es war halt einfach ein Failure to Communicate. Ja. Also ich habe dann irgendwann eingesehen, dass der Kern der Geschichte ist wahrscheinlich einfach nicht diese Romance. Das ist mir allerdings dann auch erst eingefallen, als ich mich von ihrem, als ich das quasi für mich selber nochmal durchdacht habe und dann selber zu dem Schluss gekommen bin. Und dann ist mir eingefallen, vielleicht wollte sie mir das sagen. Mhm. Aber was sie halt getan hat, ist, sich sehr viel Arbeit damit zu machen, mir zu sagen, ich hätte doch lieber ein völlig anderes Buch schreiben sollen. Mhm. Das heißt, sie hat eigentlich auch ihre Arbeitszeit verschwendet, weil sie hätte mir auch einfach sagen können, hör mal, die Geschichte so wie sie ist, gefällt mir jetzt nicht so wirklich, weil das war auch was, das gefiel ihr halt alles furchtbar nicht, wo ich mir denke, das ist jetzt schlimm, aber beziehungsweise dumm für dich, aber mit so einem Geschmacksurteil konnte ich halt nichts anfangen.
Ja.
So, das ist alles ganz furchtbar und das ist sowas, damit kann ich nichts anfangen, damit kann ich nicht arbeiten. Weil es sagt mir nicht, was sich daran ändern sollte. Es war halt einfach so eine Erfahrung von, du müsstest das da nochmal aufarbeiten und hier das und das und das anders machen. Und das war so, aber dann müsste ich eine komplett andere Geschichte schreiben. Das war aber nicht meine Intention. Hätte sie mir einfach gesagt, so hör mal, so wie das jetzt ist, finde ich, ist das irgendwie falsch einkategorisiert, weil im Kern der Geschichte geht's darum und darum und darum. Und deswegen würde ich das eher in Kategorie historisch irgendwie einpacken und bla, und dann ist das alles schön gewesen.
Was ist das eigentliche Grundproblem? Fragezeichen.
Was ist das eigentliche Grundproblem? Das eigentliche Grundproblem war, dass aus jedem Satz unserer Konversation raussprang, dass sie halt frustriert darüber war, dass sie sich mit einem Teenager abgeben musste, dem sie halt unterstellt hat, dass er sowieso im Verlagswesen und im Publishing nichts zu suchen hat. So.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, gut. Mhm. Warum hast du dann diesen Auftrag überhaupt angenommen? Ich meine, dass du deinen Job hast, ist nicht meine Schuld. Anyway, rant over, aber trotzdem nochmal so dieser Hinweis, Safe Spaces und sowas und Übergriffigkeit und so ist halt auch bei Hobbys so eine Sache. Man muss nicht jedem alles erzählen, was man so den ganzen Tag macht, wenn man das Gefühl hat, so nö. Und das, wie gesagt, das muss ja nicht mal heißen, dass man diese Person nicht mag. Das heißt halt einfach nur, dass man nicht mit jedem über alles sprechen muss, was gerade so in seinem Leben vorgeht. Und ich weiß nicht, ob ich damals irgendwie immer das Gefühl hatte, ich wäre eine furchtbare Freundin, wenn ich nicht meinem kompletten Sozialzirkel alles erzähle, was ich so den ganzen Tag mache. Mhm. Aber auch da bin ich halt irgendwie so durch, und das wäre tatsächlich vielleicht auch noch so eine Erfahrung, die ich meinem jüngeren Ich gerne irgendwie mitteilen würde. So, da bin ich auch über die Jahre einfach besser geworden, das zu kompartmentalisieren. Furchtbares Wort. Weil ich mir denke, so, aber warum soll ich mit einer Bekannten, von der ich halt weiß, dass sie irgendwie nicht wirklich liest und dass sie das auch nicht interessiert. Warum soll ich mit der über meine Bücher reden?
Ja.
Wir können uns über andere Hobbys unterhalten, die wir gemeinsam haben. Oder andere Leute unterhalten, die wir gemeinsam kennen. Oder andere Erfahrungen unterhalten, die wir gemeinsam gemacht haben. Aber ich muss ja nicht jedem alles auf die Nase binden.
Genau.
Weil, so. Das war jetzt noch der letzte Punkt, weil der jetzt nichts mehr mit Feedback zu tun hat. Und jetzt bin ich auch ausgerantet. Für heute.
Ja, ich meine, wir haben auch letzte Folge erst darüber geredet, wie schön es ist, wenn sich jemand wirklich dafür interessiert, was du tust.
Oh ja, das ist total schön.
Ja, ja, ja.
Aber wie gesagt, ich finde halt nicht, dass man das erzwingen muss.
Nee, das ist halt, wenn dann jemand nur rummäkelt und dich irgendwie schief anguckt, dann ist das ja kein wirkliches sich interessieren, sondern ich meine so ein liebevolles so, ach cool, ja erzähl doch mal, aha, und wie machst du das und warum machst du das so, ach so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Das ist irgendwie so eine nährende nährende Interaktion irgendwie zu haben.
Das stimmt.
Ja, aber guck mal, wenn wir es jetzt schaffen, in 2 Minuten irgendwie, nein, 1,5 Minuten diese Folge auszuläuten, dann haben wir nur 1,5 Stunden gebraucht.
Oh nein, das wäre ja fast grauenvoll. Möchtest du denn ein Schlusswort formulieren?
Es ist nochmal Zeit für ein Schlusswort. Ich habe das Gefühl, es ist lange her, dass ich ein Schlusswort gehalten habe. Das ist wahrscheinlich nur eine Illusion.
Das stimmt, wir haben die letzten zwei Mal Workshop-Folgen aufgenommen. Da bietet sich das nicht wirklich an. Es ist die Frage, ob es sich hier anbietet. Aber ich möchte dir gerne die Gelegenheit geben, es zu tun, wenn du möchtest.
Ah, ja, Kinders. Es ist nicht einfach.
Es wird, wenn das Leben leicht wäre, könnte jeder eins haben.
It gets better. Auch für die schreibende Jugend. Nicht nur für die queere Jugend. ich meine, wir haben ja jetzt irgendwie alles gesagt. Wenn ich jetzt das nochmal zusammenfassen würde, müsste ich alles irgendwie nochmal wiederholen. Macht einfach euer Ding.
Das ist eine gute
Sache.
Und
seid aktiv, proaktiv und vertraut auf euer Schreiben.
Dann das finde ich sehr gut. Das gefällt mir als Schlusswort sehr gut. Dann erzähle ich noch kurz, was wir in der nächsten Folge machen.
Ja, das ist wieder Workshop.
Unsere nächste Folge ist eine Bonusfolge, weil der Mai so lang ist, dass wir im Mai 3 Folgen tatsächlich rausbringen, haben wir eine Bonusfolge. Und in dieser Bonusfolge haben wir uns überlegt, machen wir mal was Lustiges und wir werden eine Geschichte brainstormen.
Yay.
Also nachdem wir ja dezidierte Folgen dazu gemacht haben, wie man Ideen findet, wie man so einen Plot ausbaut, wie man Charaktere entwickelt, bla bla bla, haben wir uns gedacht, machen wir mal Butter bei die Fische und machen quasi so ein komplett, also ne, suchen uns halt irgendwelche Tropes oder irgendwelche Charaktere aus und brainstormen einfach mal so lange vor uns hin, bis wir das Gefühl hätten, wir könnten jetzt eine erste Szene damit tatsächlich schreiben.
Ui, wollen wir uns da ein Beatsheet dazu nehmen und am Beatsheet entlang brainstormen?
Das können wir auch machen.
Okay.
Also ich mache ja normalerweise immer mehr so einen Anfang, Midpoint und dann Ende und dazwischen gucke ich dann mal. Aber
also,
Beatsheet klingt auch nach einer guten Idee.
Also ich mit sich dran entlang plotten meine ich jetzt nicht, dass wir fangen mit dem Opening Image an und dann kommt Theme und dann kommt irgendwie bladibla, sondern wir legen uns das hin und dann gucken wir, okay, zu welchem Punkt auf diesem Beatsheet fällt uns jetzt was ein.
Also es geht halt einfach mal so ein bisschen das so in der Praxis zu betrachten, wie das denn tatsächlich funktioniert. Und einfach so ein bisschen weniger Theorie, sondern einfach mal so ein bisschen Spaß haben. Ich bin mal gespannt, wie weit wir tatsächlich kommen und wie lange wir brauchen. Aber ich denke, wir haben ja schon sehr viele, zumindest Story-Ansätze, gebrainstormt mit unseren ganzen Trope-Spielchen und Jubiläumsfolgen-Spielchen. Also von daher vertraue ich darauf, dass uns mit Sicherheit irgendwie die ein oder andere nette Idee kommen wird.
Ja, was nehmen wir denn als Prompt? Suchen wir eigentlich.
Das müssen wir uns dann noch überlegen. Das werden wir jetzt noch nicht verraten. Behaupte ich jetzt
oder
einfach
mal,
weil wir es uns noch nicht überlegt haben. Wir sind alle professionell hier.
Oder wir nehmen einen Random Word Generator und generieren 5 Worte und daraus stricken wir dann eine Geschichte. Und wir gehen auf die Wikipedia und nehmen irgendwie einen zufälligen Artikel, bis uns irgendwie ein Titelthema entgegenspricht.
Ja, also ich bin da sehr offen. Ich habe so viel Vertrauen in unsere Ideenfindungsinspiration, dass ich mir denke, wir können aus fast allem irgendwas machen.
Ja, also ich muss sagen, nachdem ich ne, mit Corinna zusammen 1600 Seiten geschrieben habe, kann ich dir sagen, wo 2 Leute zusammenkommen, da ist so viel Ideen sprudeln und ploppen da überall raus, vor allem wenn man sich an dieselbe Geschichte setzt. Das wird überhaupt kein Problem. Das wird eine einzige Explosion. Ne. Das macht BUM! Das wird großartig.
Siehste, sag ich doch. Das wird auf jeden Fall Spaß machen. Ich gehe davon aus, dass das ziemlich witzig wird. Und ich bin schon sehr gespannt, welche Story wir da am Ende irgendwie rausholen.
Genau.
Es wird auf jeden Fall unterhaltsam. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.